ARD-Radio Wissen. Grünstreifen.
Schulden. Die einen sagen, die sind was Gutes. Die anderen wollen auf gar keinen Fall welche haben. Viele können sie leider nicht vermeiden. Und dann gibt es da noch den Staat mit 2,417 Billionen Euro Schulden. Das sind, nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, 2417 mal eine Milliarde. So viel. Wobei, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Jetzt hat der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty im vergangenen Jahr mit einer hochgeachteten Formel das Kapital verschiedener Staaten und deren Bevölkerung analysiert. Und am Ende hat er etwas empfohlen. Und zwar erstens, die Staaten sollten hohe Einkommenssteuern für Superreiche erheben, also zum Beispiel 80% Steuern. Und zweitens, die Staaten sollten zusätzlich sich Geld holen, indem sie eine Vermögenssteuer einführen, die den Reichen zusätzlich das Geld aus der Tasche zieht. Umverteilung also von den Reichen ins Staatssäckel. Der Berliner Ökonom Dr. Daniel Stelter sagt, Pikettys Analysen, die sind ja schön und gut, aber er hätte noch diese unfassbaren Schulden reinrechnen sollen. Herr Stelter, nach ein paar Jahren Finanzkrise und immer niedrigeren Zinsen und vielen, die sich verschuldet haben und vielen anderen, die viel Geld auch verdient haben, wo stehen wir denn momentan?
Tja, wir stehen nicht am Ende der Krise, sondern mittendrin. Ich könnte vielleicht sogar sagen, das dicke Ende steht noch bevor. Und Sie haben Thomas Piketty angesprochen. Thomas Piketty hat sehr gut analysiert, hat sehr schön beschrieben. Aber letztlich hat er nur Symptome beschrieben. Denn die Vermögen, die wir sehen und den Reichtum, den wir sehen, ist ein Symptom davon, dass wir gleichzeitig über 30, 40 Jahre hinweg in der westlichen Welt eine wahre Verschuldungsorgie gefeiert haben. Zwischen 1980 und 2010 hat sich die Verschuldung, und da meine ich immer Staaten, Privathaushalte und Unternehmen, in den westlichen Ländern mehr als verdoppelt. Wenn Sie es inflationsbereinigt sehen, also wie man so schön sagt, als Ökonom real, dann haben die Staaten mehr als viermal so viel Schulden, Unternehmen mehr als dreimal so viel Schulden und private Haushalte mehr als sechsmal so viel Schulden wie 1980. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer Überschuldungskrise und statt zu handeln, hat die Politik in den letzten Jahren auf Zeit gespielt, denn die Schulden wachsen weiterhin schneller als das Einkommen. Die Probleme wurden nicht adressiert.
Jetzt kann so eine Party ja nicht ewig dauern und irgendwann ist auch die schönste Party vorbei. Also wenn die Politik die Probleme immer weiter vor sich her schiebt, wird es dann nicht irgendeinen Moment geben, an dem es so richtig knallt und wird dieser Moment, je länger das dauert, nicht immer schlimmer?
Ja gut, es ist so wie, wenn Sie einen Zahn haben, der ein Loch hat und Sie gehen nicht zum Zahnarzt, dann haben Sie nach einer Weile noch ein größeres Problem, dass der Zahn ganz verfault ist und andere Zähne auch anfangen zu faulen und das Problem wird immer größer. Und genau das passiert letztlich auch bei uns in der Wirtschaft, weil wir letztlich uns Zeit kaufen, indem wir auf einen Schuldenberg weitere Schulden hinzuaddieren und gleichzeitig versuchen, das Geld so billig zu machen. Das sehen wir ja alle, wenn wir zur Bank gehen, dass wir keine Zinsen mehr bekommen für unser Ersparnis, um auf diese Art und Weise den Schuldenberg zu erhalten oder am Einsturz zu hindern. Das heißt ganz klar, das Problem wird immer größer und der Schaden wird immer größer. Und deshalb ist ja auch das, was Piketty und andere sagen, auch so interessant, weil sie natürlich sagen, naja, lasst uns doch mal überlegen, ob wir nicht Vermögen wegnehmen, um damit die Schulden zu bekämpfen. Es geht darum, den Reichen über Steuern etwas wegzunehmen, nicht um anderen etwas zu geben, sondern um letztlich den Schuldenberg irgendwie unter Kontrolle zu bekommen.
Klingt doch eigentlich ganz vernünftig.
Das klingt auf den ersten Blick ganz vernünftig. In der Praxis muss man natürlich sagen, dass Piketty und andere, die auch Umverteilung rufen, nichts anderes machen, als im bestehenden System weiterzumachen. Er stellt nicht die wirkliche Frage, weil die Frage ist ja, wieso sind wir so abhängig geworden in der westlichen Welt über 30, 40 Jahre, immer mit Krediten, mit neuen Schulden unsere Probleme zu lösen. Wir sind in den 70er Jahren vom Goldstandard weggegangen, haben sozusagen es ermöglicht, Geld beliebig aus dem Nichts zu schaffen. Da spricht man ja von Fiat Money. Ja? Das heißt, es gab sehr viel Geld und hat natürlich dann in der Tat Leuten ermöglicht, die als erstes den Zugriff auf das neue Geld hatten, entsprechend zu spekulieren und Geld zu verdienen. Wenn Sie Listen anschauen, der reichsten Menschen der Welt, ist überproportional hoher Anteil dabei von Leuten aus dem Finanzsektor. Warum? Die haben als ersten Zugriff auf das neu geschaffene Geld und können als erstes dieses Geld verwenden, um andere Dinge zu kaufen und damit zu spekulieren. Das heißt, es klingt auf den ersten Blick verlockend zu sagen, ach, lasst uns doch einfach die Schulden durch Vermögensabgaben und ähnlichen lösen. Und ich persönlich glaube, die Politik wird am Ende auch in die Richtung gehen. Nur für mich persönlich ist das zu kurz gesprungen. Wir müssen das Grundproblem angehen. Wir müssen wegkommen von einer Wirtschaft, die darauf basiert, dass wir immer über Schulden versuchen, kurzfristige Probleme zu lösen, die wir eigentlich durch harte Arbeit lösen müssten. Die wahren Antworten wären nämlich mehr Bildung, mehr Innovation, mehr Investitionen in reales Wirtschaftswachstum statt Scheinblüten.
Wie kann das uns aber alle betreffen? Also ich sag mal, uns Normalos zwischen 20 und Mitte 30, die wir doch eigentlich nicht viel haben, vor allem nicht Millionen auf dem Konto. Bei uns ist doch nichts zu holen, oder?
Gut, dazu muss man sagen, auf den ersten Blick mag das sein. Vielleicht der eine oder andere, der Hörer wird auch vielleicht noch auf ein kleines Erbe spekulieren oder etwas anderes. Insofern wird es sie dann doch betreffen. Der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist erstens, wir haben immer nur gesprochen bis jetzt über die offiziellen Schulden. Die wirklichen Schulden sind ja viel höher. Also in Deutschland zum Beispiel, die wahre Staatsverschuldung liegt bei 400% des Bruttoinlandsproduktes und nicht bei 80%. Warum? Es gibt Versprechungen für unser aller Renten, Pensionen, Gesundheitsleistungen im Alter und für die wurde gar keine Rücklage gebildet. Und da betrifft es die Jungen schon, weil es im ganzen Klartext so sein wird, diese Schulden, die da sind, die müssen letztlich hinter die Jungen erwirtschaften durch höhere Abgaben und durch mehr Arbeit in Zukunft für alte Generationen. Das Zweite ist natürlich, dass man sagen muss, sobald es doch dazu kommt, dass dieser Schuldenturm zusammenstürzt und wie gesagt, es ist eine Frage der Zeit, bis es soweit ist, dann wird es leider auch realwirtschaftliche Konsequenzen haben. Und wenn Sie mal aus Deutschland rausgucken, nach Spanien, nach Portugal, nach Griechenland, da sehen Sie ja diese Konsequenzen schon. Mit der hohen Arbeitslosigkeit und gerade auch einer hohen Jugendarbeitslosigkeit. Und für mich persönlich ist es eigentlich ein Wunder, dass diese Länder immer noch so ein hohes Maß an sozialer Stabilität haben. Je länger das Spiel auf Zeit weitergeht, desto länger werden wir auch aus der Rezession, aus der Krise in Europa nicht herauskommen. Und deshalb werden auch die sozialen Spannungen entsprechend zunehmen. Und dann wird es durchaus sehr real, wenn es zu Spannungen kommt, innerhalb von Ländern, aber auch zwischen Ländern in Europa.
Jetzt sind gerade heute neue Arbeitslosenzahlen gekommen. Die sind wieder gesunken in Deutschland. Die Wirtschaft macht Riesenumsätze. Die Aktienkurse steigen. Die Menschen arbeiten, konsumieren. Schäuble wird jeden Tag eine Party feiern bei sich im Büro vor Freude. Wieso nimmt er nicht diese Einnahmen zum Abbau der Staatsschulden? Also sofort.
Na gut, die Deutschen bemühen sich ja, die Staatsschulden abzubauen. Das muss man ganz klar sagen. Im Unterschied zu anderen Ländern. Aber die Tatsache, dass wir in Deutschland so gut dastehen, verdanken wir einer besonderen Konjunktur, der Globalisierung, wo Leute auf der Welt unsere Waren nachfragen. Maschinenbau, Autos, Chemie, davon profitieren wir überproportional. Im restlichen Europa schaut es gar nicht so gut aus und darüber hinaus, muss man ganz klar sagen, es mehren sich leider erhebliche Anzeichen dahingehend, dass sich die deutsche Konjunktur auch abschwächt. Das heißt, wir werden vermutlich auch in eine Rezession hineinfallen, weil wir können uns nicht auf Dauer von der Rezession, die uns umgibt, abkoppeln. Das heißt, es ist ein temporärer Boom, aber es ist nicht ein nachhaltiger Boom. Und wenn wir ehrlich sind, wenn Sie sich die Wachstumsraten der letzten 10 Jahre anschauen, so ist Deutschland auch nicht groß gewachsen. Wir tun uns gerade sozusagen etwas die Tasche lügen und freuen uns darüber. Und was Herrn Schäuble betrifft, er freut sich darüber, dass die Zinsen so tief sind und er vor allem deshalb, weil er weniger Zinskosten hat, sein Haushalt etwas besser ausschaut. Nur wenn Sie an die Rentenreform denken, die jetzt vor ein paar Monaten verabschiedet wurden. Das geht natürlich völlig die falsche Richtung. Ich habe vorhin erwähnt, wir haben ohnehin schon ungedeckte Schulden. Die wachsen damit noch mehr. Und da ist eigentlich auch meines Erachtens die junge Generation gefordert, auf die Straße zu gehen und dagegen zu protestieren.
Gibt es denn aus der Vergangenheit gute Beispiele, aus denen wir vielleicht nochmal lernen können, wo es sowas gab wie eine Vermögensabgabe, eine Zwangsabgabe, die was gebracht hat?
Ja gut, wenn Sie zurückdenken an den Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg, das war sicherlich so ein Verfahren, um einen Weg herzustellen, um geordnet diejenigen, die alles verloren haben, sozusagen denen etwas zu geben von denjenigen, die es etwas Vermögen retten konnten. Das ist ja so ein Beispiel dafür. Wenn Sie in die Geschichte reinschauen, ist es meistens so, dass es nicht zu solchen geordneten Verfahren, und ein Vermögensabgabe wäre ein geordnetes Verfahren, um zu viele Schulden loszuwerden, gekommen ist, sondern meistens zu ungeordneten Verfahren. Das heißt zu Staatspleiten, zu Bankpleiten.
Krieg?
Auch Krieg, wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, dass gerade wenn Sie jetzt auf Europa schauen, Krieg sehr unwahrscheinlich ist, einfach aus dem einfachen Grunde heraus, dass Sie für Krieg nicht nur das Thema haben müssen, wirtschaftliche Probleme, sondern vor allem auch eine Demografie mit vielen jungen Leuten und die haben wir ja nicht. Vor dem Hintergrund, die Demografie spricht gegen eine kriegerische Lösung. Historisch haben Sie recht, dass es meistens dazu gekommen ist, dass es eine kriegerische Auseinandersetzung gegeben hat, wenn man wirtschaftliche Probleme hatte.
Haben Sie vielleicht sowas wie ein Tipp für den kleinen Mann? Gibt es irgendwas, wo wir uns auch so ein bisschen schützen können oder vorbeugen können für das, was dann da kommen mag in den nächsten Jahren?
Mit dem Tipp ist immer so eine Sache. Zum Ersten, ich würde Ihnen 3 Tipps geben. Das Erste ist, glauben Sie nicht einfachen Tipps. Das Zweite, was ich sage, ist, legen Sie nicht alle Eier in einen Korb, sondern diversifizieren Sie, haben Sie Ihr Erspartes, haben Sie auch durchaus Aktien, haben Sie anderes, versuchen Sie wirklich, sich zu diversifizieren und nicht auf eine einzige Lösung zu setzen. Und das Dritte ist, meines Erachtens, das Beste, was man machen kann, ist in die Bildung, in die eigene Bildung und die Bildung der Kinder investieren. Es gibt nichts Besseres, was man machen kann, als ins eigene Humankapital zu investieren. Und der letzte Punkt ist sicherlich, trotz aller wirtschaftlicher Probleme, genießen Sie das Leben.
Ökonom Dr. Daniel Stelter. Sein Buch Die Schulden im 21. Jahrhundert ist vor 2 Wochen bei Fatzbuch erschienen. Die gebundene Ausgabe kostet 14,90 €.
D-Radio Wissen. Grünstreifen.